Ja, dann schönen Tag zusammen, schönen Nachmittag zum letzten Vortrag vor dem Closing. Ich bin eingesprungen, eigentlich sollte ein Hans Franke hier sprechen über Google vor 50 Jahren. Der Hans Franke ist leider verhindert und ich habe ein paar so Vorträge bei mir im Gepäck dabei von früher und da habe ich gedacht, da packe ich einen aus und biete den an. Und jetzt stehe ich hier und spreche über die Besonderheiten beim Großrechnersammeln. Ich bin seit ein paar Jahren in München aktiv und in der Großrechnersammlung und wir haben allerlei Dinge dort erlebt und erfahren. Ich werde jetzt ein paar Anekdoten zum Besten geben mit ein paar Bildern. Zunächst aber zu mir selbst. Mein Name ist Wolfgang Stief. Ich hatte gestern schon einen Vortrag über die Create 2. Bin Elektrotechnik-Ingenieur, habe irgendwann auch mal Elektrotechnik Elektriker gelernt als Beruf. Mache schon ziemlich lange mit Linux-Kerneln rum, war dann eine ganze Weile mit Solaris beruflich beschäftigt, bin seit 2011 Freiberufler und habe dann eine Firma gegründet. Auf der einen Seite als Freiberufler mache ich technisches Marketing, ich schreibe viele Blog-Einträge über Storage-Geschichten für ein paar Hersteller und ich beschäftige mich so mit Projektmanagement dann in der eigenen Firma. Ist so die Hauptaufgabe. Wir machen IT-Infrastruktur und E-Mail. Also ich bin nicht so richtig im Großrechnerbereich, aber das ist immer so ein Faible dafür. Wenn man so mit Solaris groß geworden ist, mit so großen RZ-Infrastrukturen, dann hat man schon so ein bisschen einen Bezug auch dazu. CreateCyber.org, das ist eine Privatinitiative, ich komme später noch mit drauf, bin ich aktiv seit Februar 2003. Das war am Münchner Vintage Computing Festival, gab es immer Exkursionen dorthin und da hing dann mal so ein großes Banner, CreateYMP, EL sucht Betreuer oder kleine Create sucht Betreuer, glaube ich, so stand es drauf und das war dann so die Initialzündung, dass sich zwei, drei Leute gefunden haben, die dem John dort in München geholfen haben. Er machte den Control Data Mainframe und wir haben uns dann mehr so um die Create gekümmert und um die Unix-Sachen. Bin in Social Media aktiv, wenn wer mich kontaktieren will, kann ich jederzeit gerne tun. Was ist CreateCyber eigentlich? Als deren Vertreter ich sozusagen hier zumindest ein bisschen stehe. Das ist eine Initiative, die eben losging so Ende der 90er. John Sabolitsky hat einen Control Data Mainframe geschenkt bekommen, Baujahr 86, hat den nach München geschafft und hat den in München aufgebaut und betrieben. Das ist so der Anspruch, dass wir die Sachen auch tatsächlich auch betreiben. Es gibt in München noch ein paar mehr Computersammler, die typischerweise eher kleinere Sachen sammeln. Und irgendwann haben wir uns dann zusammengetan und ein Computermuseum München ins Leben gerufen. Da steht noch ein Verein hinten dran. Und jetzt ist eben CreateCyber so die Großrechnerabteilung, beziehungsweise auch so das größte Unix-Eisen. Also alles, was kein Workstation mehr ist, sondern was so schrankgroß daherkommt, ist dann so in unserem Metier. Das einführend, worum soll es heute gehen, was habe ich mitgebracht? Wir werden uns anschauen, ein bisschen was mit Mechanik. Wir haben noch allerlei so Lochkarten-Equipment rumstehen, das sehr viel mechanisch und auch elektromechanisch funktioniert. Dann habe ich dabei eine kurze Geschichte vom Zoll. Natürlich hat man bei so großen Dingen immer so eine Herausforderung, wo stellt man das hin, wo bringt man das unter? Also Lagerfläche und Platz. Wir sind umgezogen vor etlicher Zeit in größere Räumlichkeiten. Wir transportieren sehr viel von dieser Hardware in Deutschland oder auch europaweit eigentlich, das meiste ist Deutschland. Da ist dann so die Frage, wie viel kriegt man das wie transportiert man solche Schränke, um nicht immer dauernd irgendwie einen großen Laster mieten zu müssen. Dann habe ich dabei eine etwas längere Geschichte vom Zoll. Wir haben zwei Sattelschlepper Elektronik, Schrott oder Hardware von der Schweiz nach Deutschland transportiert, von einer Bank, die uns die Bank geschenkt hat. Ich werde noch länger darauf eingehen. Wir haben immer wieder das Problem, Festplatten sterben. Das ist so, Festplatten sind so rein mechanisches Gerät und die sind eben gerade in dem Umfeld typischerweise dazu gebaut, dass sie eben einmal eingeschaltet werden und dann laufen die 3, 4, 5, 10 Jahre durch. Wir haben immer nur so teilweise Betrieb und modernere Festplatten sind natürlich noch weniger stabil, die sind kleiner, das ist viel fieseligere Mechanik und die gehen entsprechend kaputt. Ich habe es betitelt über vermisste Handbücher. Eine Herausforderung ist, dass man eben wenn man diese Dinge betreiben will, braucht man natürlich auch Manuals dazu. Und das wird zunehmend schwierig, die mitzukriegen. Oftmals kommt der Rechner zu uns und die Manuals sind lange vorher schon irgendwo ins Altpapier marschiert. Und bei neueren Geräten ist es dann so, dass die Dokumentation nur noch elektronisch vorhanden ist, also irgendwie als Download. Und wenn einfach die Firma ein System aus dem Programm rausnimmt, nicht mehr vertreibt, dann verschwinden die Seiten aus dem Netz. Und da muss man irgendwie im Grunde jetzt schon Dinge runterladen, die vielleicht mal in 10, 15 Jahren ins Museum gehen. Und am Schluss noch ein bisschen zum aktuellen Stand des Computermuseums. Das sind die Behördenmühlen, die da hinten stehen, habe ich noch ein paar Bilder dabei. Also so Kleinkram außenrum, der uns da gerade ein bisschen zu schaffen macht. Das war dieses, jetzt gehen wir zu den Bildern. Und dann wechsle ich auch die Seite für die Kamera. Ich habe nur Bilder dabei, es ist kein Text mehr im weiteren Verlauf, außer ganz am Schluss. Ich will anfangen mit den mechanischen Problemen, von denen wir relativ wenig haben, aber ein paar dann eben doch. Hier auf dem Bild sieht man einen Hochgeschwindigkeitslochkartenleser, der liest 1200 Karten die Minute. Das ist ziemlich flott, Maschine von Control Data. Hier unten sieht man die Steuerelektronik. Da sind also so Platinchen drin. Normalerweise ist eine Platine ist immer ein Gatter, eine Kippstufe und darin wird dann das ganze System gesteuert. Die Karten werden hier eingezogen, laufen da hinten durch. Da ist optischer Laser drin, deswegen geht er auch entsprechend schnell, der tastet optisch ab und dann laufen die da hinten rum und kommen hier wieder raus. Also man sieht hier, wenn man genau hinschaut, im vorderen Bereich, da würde man die Karten, die zu lesen sind, reinstellen. Das ist so ein Schieber, den man da nach hinten schieben kann, da stehen die Karten hier drin und in dem hinteren Bereich, da kommen dann die Karten wieder fertig gelesen raus. Innen drin, leider kein Bild dabei, innen drin ist ein bisschen so Gestängezeug mit Gummirollen. Ach ja, doch, man sieht es ein bisschen schlecht zu sehen. Also da laufen die Karten, die laufen hier rein, hier hinten rum. Und immer diese Wellen, die man hier sieht, da sind normalerweise irgendwie Gummirollen dran, die halt die Karte transportieren. Und diese Gummirollen, die müssen den passenden Durchmesser haben, die müssen die passende Festigkeit haben oder entsprechend weich sein, weil die auf die Karte auch draufdrücken. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, weil zum Beispiel durch Altern hast du Gummiabrieb oder der Gummi härtet aus, dann greift er nicht mehr so gut, es kommt irgendwie Staub drauf und solche Sachen, dann gehen die Karten nicht mehr vernünftig durch. Und das ist dann hier das Problem, dass sich die Karten festfressen. Dann hat man eben am Ende Kartensalat, den will keiner haben. So schauen die Karten aus, die rauskommen. Und was haben wir gemacht? Die Maschine ist hinreichend gut dokumentiert und es ist auch mechanisches Vergleich sehr einfach. Wir haben einfach diese Wellen, die es dann betrifft, zerlegt, ordentlich geputzt und haben uns aus anderen Geräten, wo man Maße nehmen kann und zum Teil auch aus Handbüchern, wo die Maße drin sind, einfach von jemandem, der so Gummi aufvulkanisieren kann, neue Rollen machen lassen. Das war so ein bisschen, waren mehrere Zyklen, bis man das richtige Material, den richtigen Durchmesser und so weiter hat. Man kommt vielleicht nicht so genau auf den Durchmesser dran. Man muss also mehrere Zyklen drehen, aber es ist tatsächlich möglich, über so eine Art und Weise diesen Lochkartenleser wieder zum Laufen zu kriegen. Man muss halt ein bisschen tüfteln und viel versuchen, Irrtum. Wir haben da haufenweise Karten zerfetzt in dem Ding, bis das dann wieder funktioniert hat. Auch Lochkarten-Equipment. Die andere Seite ist der Lochkartenstanzer, den wir haben. Den sieht man hier so ein bisschen. Ich habe später noch ein bisschen besseres Bild. Hier sieht man so graue Kabel, die da reingehen in den Stanzer auf so eine Klemmleiste. Das ist nur der Stanzer. Das ist so, naja, wird so einen Meter breit sein, circa 1,40 Meter hoch. Der liest, das muss ich überlegen, von hinten nach vorne, glaube ich, liest er die Karten ein, stanzt die, das ist unten so ein großes Werk, wo die Messer drin sind. Hat verschiedene Öle, die der auch dann braucht zum Betrieb und Fette. Und wird aber angesteuert von einem Schrank, der nebendran steht. Das ist dann nochmal so eine Kiste, auch wieder mit diesen Platinen drin, das ist die Steuerung. Und diese Verbindung hier, das sind genau quasi der Anschluss von der Kontrollelektronik an das eigentliche Stanzwerk. Falsche Richtung. Na? Da ist irgendwie ein Bild falsch. Egal. Das ist die Backplane von der Kontrollunit. So sah eine Backplane aus. Das sind lauter einzelne Drähte. Das sind normalerweise, in dem Fall nicht, das sind ganz normale Drähte hier. Und die gehen unten auf so eine Steckerleiste. Und wir brauchten neue Kabel von der Steckerleiste auf den eigentlichen Stanzer rüber. Das sieht man jetzt hier nicht mehr so schön. Hier sieht man es noch, das sind die alten Dinge, die da drin waren. Das sind so Aluminium, Druckguss, sehr stabile Teile. Und da braucht man quasi das Gegenstück, das ist so ein Bajonettverschluss, auf die andere Seite zu dem Lochkartenstanzer. Und dann, Kabel ist kein Problem, wir brauchen also diese Stecker, dann haben wir angefangen rumzuschauen, rumzugoogeln, da stehen so Nummern drauf, kann man irgendwie sich recherchieren. Stellen fest, diese Stecker, das Ding ist Baujahr 54 oder 56, meine ich, stellen wir fest, die Stecker gibt es noch, die kann man noch ordern, die kommen aus dem Luftverkehr, da wurden die ursprünglich eingesetzt, Stückpreis für einen Stecker 400 Euro. Und dann haben wir uns gedacht, so, ist vielleicht nicht, was man so als Hobbyist investieren will. Haben wir dann ein bisschen weiter rumgesucht und dann hier diese Plastikvariante gefunden. Also damit wird auch klar, dass wir, wenn wir solche Sachen betreiben wollen, uns nicht zwingend genau ans Original halten wollen oder halten können, weil es einfach viel zu viel Aufwand oder zu teuer oder zum Teil auch gar nicht geht, weil es einfach nichts mehr zu kriegen ist. Also wir haben dann so AMP-Plastik-Konnektoren, das ist auch so bei Netzverschluss, ist aber eben Plastik, auf der Seite genommen und auf der anderen Seite. Das ist nochmal der Metallstecker, das muss dann entlötet werden, das ist ein Lötdinger hier drin. Natürlich entsprechend dokumentiert mit den Farben. Das sind 28 Pins pro Stecker. Es waren, ich meine, 8 oder 10 Verbindungen, die wir gelötet haben oder entlötet haben. Entsprechend dokumentiert und die neue Seite, die neuen Stecker sind dann gekrimpt und es ist dann so, wo man draufkommt und einfach nur das fertig gekrimpten Pin in den Stecker reindrückt. Also das ist dann hier so ein Pin. Es ist entsprechend schnell zu machen. So schaut es dann aus im Stecker drin, dann werden die von hinten einfach so reingedrückt und dann ist irgendwann einmal das Kabel fertig. Und wir hatten Kabel, die wir auf der einen Seite, wir hatten genügend Kabel, um auf einer Seite überall die Metalldinger dran zu lassen. Und auf der anderen Seite, das haben wir dann im Karten in dem Control Unit gemacht, weil dort kommt man besser hin, haben wir dann eben beide Seiten getauscht. Im Karten stand es, das ist irgendwie ziemlich eng innen drin. Und dann haben wir gesagt, so je weniger wir da drin machen müssen, desto besser ist es. Und so haben wir dann eben die neuen Kabel gemacht. Ja, da muss man das natürlich prüfen. Wir haben auch das entsprechende Prüfequipment, das sind haufenweise Oszilloskope, die zu so einem Mainframe dazugehören, um quasi auch debuggen zu können. Das ist jetzt, hier sieht man den Kartenstanzer. Der stanzt von vorne nach hinten. Hier legt man die Karten ein, die leeren, und die werden hinten dann ausgespuckt. Die werden unten durch, unten ist das Messerwerk und dann ist hinten wieder so eine Ablage, wo die dann so da rein noch aufgefüllt werden. Ist alles sehr stabile, robuste Mechanik, die da dabei ist. Man hat dann auch Manuals, das ist jetzt hier keins drauf. Man hat Manuals, wo dann auf diesen, man hat es vorher am Kartenleser gesehen, mit diesen kleinen Platinen, in so einem, die sind so eingesteckt der Reihe nach. Und da sind die einzelnen Reihen sind normalerweise nummeriert und die Steckplätze sind auch beschriftet. Und dann gibt es Diagnose-Manuals, wo dann eben drin steht, steck deinen Messfühler, deine Messspitze an dem und dem Punkt an. Und wenn du dann den Knopf drückst, dann musst du auf dem Oszilloskop das Bild sehen. Und wenn das der Fall ist, dann mach bitte auf Seite 18 weiter und wenn das nicht der Fall ist, mach bitte auf Seite 23 weiter. Und so kann man sich quasi durch dieses Ding durchhangeln und prüfen, inwieweit das System noch funktioniert oder nicht funktioniert. Und da hat man dann eben auch so, wenn das nicht funktioniert, dann schauen wir irgendwie da und dann liegt es möglicherweise an der Baugruppe, wie auch immer. Und dann kann man eben solche Dinge auch tatsächlich einzeln austauschen. Das war die Mechanik und Elektromechanik. Jetzt kommen wir zur kleinen Geschichte vom Zoll. Uns wurde angeboten aus USA eine Crate C90 mit dem Vorrechner Crate E3D. Das ist relativ voluminöse Hardware. Die ganzen Kühlsysteme dabei, ganze Verkabelung dabei, allerlei Schläuche, Schlauchzeug. Dann haben wir angefangen zu recherchieren. Stellt sich raus, das System stand noch unter Exportbeschränkungen aus USA. Das war nicht so einfach rauszukriegen. Dann fängt man an, als Deutscher trockene amerikanische Juristenliteratur zu lesen. Das ist auch nicht so ganz einfach als Techniker. Und irgendwann haben wir dann die Schnauze voll und haben rumgesucht an einer Spedition, die halt regelmäßig Transporte macht von USA nach Deutschland, am besten Elektronik, haben eine gefunden, haben angerufen, haben das Problem erklärt und dann hieß es so, ja, kein Problem. Was die am Ende gemacht haben, ist, die haben das, wie auch immer, als Schrott deklariert, dort hat dann keiner drauf gesehen. Jedenfalls, eines Tages kam dann bei mir der Anruf, Wolfgang, bitte morgen früh um 7 kommt der Laster, kommt zum Ausladen. Und dann kam ich da morgen früh hin, wo wir damals unsere Location hatten. Das ist hier die Tiefgarageneinfahrt darunter. Und dann stand da eben so ein Laster am Gehsteig. Und der ganze Container war nur für uns. Das waren also diese beiden Systeme mit dem ganzen Kühlzeug. Jetzt sind es große Schränke. Der Laster ist relativ hoch. Da braucht man auch die Leute vom entsprechenden Format zum Entladen. Das ist dann nochmal der zweite LKW, der dann da am Gehsteig stand, die so einen Stapler dabei hatten und allerlei schweres Gerät. Und dann uns diese Dinger darunter gefahren haben in die Tiefgarage. Das ist jetzt hier eine Wärmepumpe vom zweistufigen Kühlsystem von der Crate C94. Die C90 ist ein ECL-basiertes System, braucht immens Strom, hat eine Anschlussleistung von 200 Kilowatt ungefähr. Das ist eben eins von diesen von zwei Kühlsystemen. Das zweite ist nicht an der Location, das haben wir gleich schon woanders hinbringen lassen. Dann ist es etwas größer und länger, weil wir wussten, das kann man, du brauchst dann Außenkühlsystem, das kann man nie wirklich vernünftig betreiben. Das ist die Maschine selbst. Wir haben es jetzt unten, die ist vom Boden ein bisschen weg, wir haben die auf so Rollen gestellt, das haben wir selber gebaut, montiert, dass wir die ein bisschen bewegen können, weil die sonst, wenn die heute mal steht, dann steht die. Wir wollten die ein bisschen beweglich haben, in Grenzen. C94 ohne Abdeckung, man sieht, ich hatte es gestern schon kurz im Vortrag erzählt, Die hat ungefähr eine Tiefe von vorne bis hinten von so 3,50 Meter und die vorderen zwei Drittel ist Stromversorgung und Power Distribution. Die hat dann halt so bei minus 5 Volt irgendwie 4000 Ampere. Und der Aufbau, das ist interessant, die wird angefahren erstens mit 400 Hertz. Das heißt, man hat schon mal deutlich kleinere Grundwelligkeit und wenn man das dann entsprechend gleichrichtet, das sind dann, ich meine, 6 Gleichrichter, die so ein bisschen verschoben eingebaut sind und dann kommst du nahezu ohne Kettungskondensatoren aus und hast schon recht kleine Restwelligkeit nach dem einfachen Gleichrichten, einfach durch das, dass man das geschickt aufbaut, das Power Supply. Ja, ist sehr massiv. Es sind auch richtig dicke Aluminiumschienen innen drin, ist dann noch flüssig gekühlt natürlich. Zum Teil sind das quasi Hohlleiter, das heißt, die haben dann schon eine Wandstärke von so 12 bis 15 Millimeter, aber innen drin immer noch hohl, wo dann die Kühlflüssigkeit eben auch im Strombar mit drin läuft. Die kleine Geschichte vom Zoll. Jetzt sind wir beim Platzproblem. Wir haben natürlich, kann man sich vorstellen, bei diesen großen Rechnern, gerade in München ist es nicht ganz einfach mit Fläche. Wir hatten lange einen Keller in einem Industriegebäude, der war etwas verwinkelt, deswegen schlecht vermietbar, der war für uns relativ günstig, aber natürlich wird auch das irgendwann mal zu eng. Und wir haben seit einiger Zeit eine Kooperation mit der Bundesuniversität in München und die hatten einen leeren Hangar, jetzt ist der Hangar voll, das ist genau das Ding hier. Und dort sollte eigentlich das Computermuseum entstehen. Es wird jetzt nicht da drin entstehen, aus verschiedenen anderen Gründen, da kommen wir am Schluss ein bisschen drauf. Jedenfalls sind wir dann irgendwann umgezogen. Da wurden erst noch ein paar so Holzarbeiten, das haben nicht wir selber gemacht, Holzarbeiten getätigt, weil es ist ein Holzdach. Habe ich so ein Fachwerkding, habe ich noch ein Bild dabei später. Den mussten wir halt erstmal ausräumen, Boden raus. Das war da war vorher, sieht man nicht so wirklich mehr. Hinten noch die Kletterwand, das war vorher quasi deren Campus-eigenes Fitnessstudio, wenn man so will. Also waren ein Haufen Fitnessgeräte drin, die haben neue Sporthallen bekommen und dann wurde der Hangar leer. Der Kram, das ist ungefähr so ein Drittel von dem, was dorthin musste, dicht gedrängt. Hier vorne sieht man eine Cray YMPEL, von der wir auch gestern erzählt. Das ist, die sieht man später noch, eine Cyber 860, Baujahr 82, mit I.O., Memory, eine CPU und die zweite CPU ist da hinten raus, die sieht man hier nicht. Hier ist wieder der Kartenstanzer, den wir vorher schon hatten und das ist die Kontrolleinheit zu dem Kartenstanzer übrigens, der Schrank daneben dran. Tektronix-Terminal, das sind so Grafikterminals, sehr frühe. Das ist die Konsole von der Cyber hier zum Beispiel. Die ist so alt, da gab es noch keine Bitmap-Speicher, Grafikkarten. Die hat noch mit einem Elektronenstrahl wie so eine Lasershow die Buchstaben auf die Phosphorröhre gemalt. Schön zu sehen, es kann auch entsprechend skaliert quasi verlustfrei. Da haben wir schon Teile rausgeräumt gehabt in die Tiefgarage. Es ist natürlich viel Kartonzeug, viel verpackt. Man arbeitet viel mit so Shrinkwrap-Folie, dass da nichts irgendwie rumfällt. Und dann haben wir uns halt LKW gemietet, einen nicht ganz großen, was man doch so normal fahren darf. Wir haben ein paar Leute mit LKW Führerschein Klasse 2. Und dann fängt man an zu verladen und zu transportieren. Haben wir wieder, das sind die gleichen Leute, die uns schon runterfahren geholfen haben, haben wieder angeheuert, um die schweren Teile aus der Tiefgarage rauszufahren. Hier sieht man am Stapler vorne drauf, das ist ein T3D mit, ich meine, 512 CPUs ist unsere Ausbaustufe. Nicht die größte, die es gab, auch nicht in Betrieb. Und dann haben wir halt das Zeug da Stück für Stück verladen. Wir mussten nicht allzu weit fahren, das waren so 5-6 Kilometer circa. Das heißt, man konnte dann schon relativ bequem mehrfach am Tag hin und her fahren. Trotzdem war das eine Aktion von etlichen Tagen, bis wir dann alles drüben hatten. Gut verzurren, entladen. Hier auf dem Bild kann man sich schon denken, ist ein schweres Gerät. Wir sehen hier einen Motorgenerator. Das braucht man eben für diese 400 Hertz. Das heißt, das ist, da kommt halt irgendwie vorne Drehstrom rein, ganz normaler 400 Volt, 50 Hertz. Dann ist innen drin ein Motor, eine Schwungscheibe und ein Generator und hinten kommt dann eben 400 Hertz raus. Bei 208 Volt Außenleiterspannung oder so. Und damit läuft dann eben dieses Großrechnerzeug tatsächlich. Das ist der große. Wir haben noch einen kleineren. Normalerweise haben wir den kleineren Betrieb, weil der kleinere weniger Verlustleistung hat. Der ist nicht ganz so leistungsfähig. Auch ein bisschen lauter. Das ist ein bisschen nervig, weil das so komisch, dass er 4 Hertz Pfeifen ist, das man dann da hat. Aber man muss natürlich auch ein bisschen auf die Stromkosten achten, wenn man es selber bezahlen muss. Ja, nach dem Umzug oder so mittendrin. Der ganze Kram steht dann mal so in der Halle drin, in dem Hangar. Wir haben hier angefangen, Doppelboden aufzubauen. Das ist immer ganz wichtig, weil viele Verkabelung von unten passiert. Diese Schränke hier sieht man noch ein bisschen sortierter. Das ist alles eine, sind mehrere Cray T3E, also das Nachfolger bei der T3D. Wir haben eine Vollausbau, luftgekühlt und kleinere. Das ist so Control Data hier, Control Unit. Das meine ich, ist ein Disco- oder Tape-Controller. Der Controller ist hier von dem Kartenstanzer. Hier ganz am Rand sieht man noch ein bisschen schlecht dargestellt unser Muniac. Das ist ein selbstentwickelter Röhrenrechner, weil Röhrenrechner irgendwie museal zu kriegen, irgendwo abgebaut, das ist sehr schwierig. Wir haben eine IBM 701 rumstehen, aber die ist nicht mehr in Betrieb natürlich. Da sind irgendwie viele, viele Verbindungen kaputt. Und hier haben wir, oder hat der John Sabolitsky zu Demo-Zwecken angefangen, einen eigenen Röhrenmaschine zu entwickeln und aufzubauen. Die ist tatsächlich auch die Netzteile sind so gebaut, dass das Einzige, was an Halbleiter vorkommt, sind Siliziumdioden. Und alles andere ist Röhrentechnik. Faszinierendes Gerät. Ja, dann haben wir das ganze Zeug so ein bisschen sortiert. Das ist dann schon ein Jahr später ungefähr. Der Plan war ursprünglich, mit so Doppelbodeninseln die Systeme thematisch zu sortieren. Hier sollten die Kontodata-Maschinen hin. Das ist die Unix-Insel mit den Crays. Hinten steht dann noch Enterprise 10.000 von Sun und SGI Origin 2000, so ein Rack und solche Sachen. Diese Insel hier sollte werden DEC, also PDP-8, PDP-11, Wechsel. So VMS-Zeug. Und hier vorne war dann gar nicht keine Insel geplant, sondern der Bereich hier war dann reserviert für so die, was man auf den Tisch stellen kann, Workstations, Homecomputer, Einplatinenrechner, solche Sachen. Also dass man ein möglichst breites Spektrum an Historie auch darstellen kann. Bisschen andere Ansicht, man sieht dann immer so ein bisschen auch den Fortschritt dran. Wir waren sehr froh über das Gebäude, dummerweise, man sieht es hier dann schon, also das ist dieses Holzfachwerkdach und da weiß, oder nein, keiner weiß so genau oder will so genau sagen, wie stabil das wohl ist. Und deswegen mussten wir dann immer, wenn irgendwie Wind oder Schneelast war die Halle gesperrt und dann mussten wir irgendwie einen Gutachter kommen lassen, der dann wieder die Halle nachgemessen hat. Und irgendwann hieß es dann, ja, das Dach ist irgendwie hinten jetzt 3 Zentimeter höher als vor 2 Wochen und vorne ist 5 Zentimeter tiefer. Und seitdem ist der Hangar gesperrt. Das war 2008, glaube ich, im Winter. Und seitdem haben wir das Zeug drinstehen und kommen nur so einzeln ran oder können einzelne Teile rausholen, aber das Ding ist einfach zu. Wir müssen warten, bis auf dem Gelände der Universität der Bundeswehr ein anderes Gebäude fertig renoviert wird. Und das sind halt Behördenmühlen, die malen zwar, aber sie malen sehr gemächlich. So, jetzt noch mal kurz einen Exkurs. Ja, du kennst es wahrscheinlich, was das ist. Das ist, also wer in München schon mal war, kennt möglicherweise das, alle anderen wahrscheinlich nicht so. Genau, das ist die SGI Altix im Leibniz Rechenzentrum. Wurde vor 4 Jahren oder so, glaube ich, schon abgebaut oder gar schon länger. Da steht jetzt eine IBM-Maschine drin, ziemlich was Großes. Wir haben mit den SGI-Leuten, als das System aufgebaut wurde, schon gesprochen, so, bitte denkt dran, wenn ihr es abbaut, sagt Bescheid, wir wollen was. Wir wollen nicht das Ganze, das wäre etwas voluminös geworden. Wir sind angerufen worden, von wegen, wir bauen jetzt ab, wir können kommen. Und dann sind wir hingefahren und haben tatsächlich 4 Racks plus ein Storage-Rack mitgenommen. Wir wollen davon 2 betreiben, damit man auch den Interconnect sehen kann und der Rest ist Ersatzteil. Das ist immer so ganz wichtig, wenn wir Dinge irgendwo abholen oder uns was angeboten wird. Wir schauen eigentlich immer darauf, dass wir Ersatzteile haben oder dazu bekommen, weil ohne Ersatzteil kann man einfach nichts betreiben. Da fällt irgendwas aus. Das sind zum Teil Spezialbauteile, die hast du keine Chance, das irgendwie nachzubauen oder nachzukaufen. Deswegen immer mit Ersatzteilen kaufen, zu uns holen. Das gab es geschenkt. Hier hinten ist noch der Kabelhaufen nebendran, den man braucht für die Interconnects. Das Interessante war, die Techniker dort, das Leibniz Rechenzentrum hat diese ganze Anlage geleased, mit einschließlich der ganzen Wartung und dem ganzen Stromverbrauch und Klima. Das war alles so ein Komplettpaket. Und da waren dann eben auch SGI-Techniker dauerhaft vor Ort, die halt die Maschine über 5 Jahre betreut haben. Die waren natürlich sehr unglücklich, dass die jetzt abgebaut wird, dass die irgendwo anders hin zum Arbeiten müssen. Und haben sie dann sehr gefreut und uns gleich so, ja, wenn ihr das aufbaut, hier ruft mich an und ich komme vorbei und alles kein Problem und ich weiß und ich habe noch hier Handbücher und man muss dann aufpassen bei den Steckern, die brechen leicht und so und so. Also gab es eine ganze Menge hilfreiche Hinweise und wir haben immer noch so einen losen Kontakt, wenn wir dann doch mit den Dingern irgendwie dann endlich auspacken und Platz haben und aufbauen, dass dann die eben vorbeikommen, hoffentlich bevor sie versterben. und dann ist da eben in Betrieb zu nehmen. Noch so eine Reaktion, das ist Uni Mainz. In Mainz war das, ist eine HP Superdome, die wir hier geholt haben. Und hier hinten ist also so kleinerer Sandkram. Und jetzt kommen wir schon so in die Richtung, wie kriegt man sowas mit vergleichsweise geringen Transportmitteln transportiert, weil du eben nicht jedes Mal einen großen LKW mit Hebebühne, mit Stapler und so weiter, ist halt schwierig, da muss man ein bisschen Zeit mitbringen, dann geht es. Hier hat man so einen Mercedes Sprinter dabei und dann fährt man halt da irgendwie hin und nimmt sich einen Tag Zeit mit ein bisschen Werkzeug und dann zerlegt man eben. Ne? Da sind dann hier so die Teile außenrum, man muss dann ein bisschen so Material mitbringen, die unten sind die Boards, die haben wir schon rausgenommen, oben sind die Power Supplies, die fehlen hier schon und so kann man quasi das so ein Rack Stück für Stück zerlegen, damit das Rack auch an sich etwas handelbar und dann kann man das eben in so einen Sprinter normalerweise reinlegen, hinten an die Ladeboardwand dran mit Pappe drauf und dann kann man das so umkippen und schön reinschieben und auch ähnlich wieder rausbringen. Das heißt, man fährt es einfach hinter, bis es halt kippt. Und aufstehen, das ist eigentlich kein Problem. Wenn man das aber mal gemacht hat, dann geht es recht flott. Man muss auch nicht viel verzurren, weil man das dann so erstens ist relativ viel Fläche, das heißt, so richtig rumrutschen tut es nicht im Auto, wenn man ein bisschen vorsichtig fährt. Oder eben dann, man hat ja noch so Kabelzeug und Dokumentation im Idealfall, allerlei Peripherie und so weiter das dazu und das kann man dann eben so schön rundum bauen. Und das ganze System dann eben transportieren. Das ist genauso eine Geschichte, wie viel Crepe hast du in der Fiat Ducato, zwei Schränke voll. Das ist eine J90 aus Garmisch-Partenkirchen und zwar sieht man einmal, das glaube ich ist die CPU und so ein Cray J90 hat immer noch ein I.O.-Rack mit dabei, wo der I.O.-Prozessor dann drin ist, normalerweise auch die Bootplatten mit drin sind. Das ist ein VME-Bus-Cage, den kann man so ausziehen, da stecken die VME-Karten drin, also das ist der I.O.-Prozessor und dann halt irgendwie FDDI, Ethernet, CASI-Karten und so weiter und eben auch immer ein Interface, das dann auf den eigentlichen Rechner übergeht, so Bus-Interconnect. Und da haben wir die Maschine eben abgeholt, zusammen mit allerlei, auch hier wieder Doku und Software, die wir mitbekommen haben. Das ist so eine Außenstelle vom Deutschen Klimarechenzentrum, die machen dazu Atmosphärenbeobachtung und da hatten die Maschine, wurde ersetzt durch irgendwie so ein Linux-Cluster mit ein paar Knoten. Jetzt kommt die große Geschichte vom Zoll. Wir sind in der Schweiz. Bei einer Bank. Die betrieben dort Cyber 2000, wurde installiert 1991, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und wir waren dort 2006, glaube ich, so im Frühjahr, März oder was es war. Und da lief die noch. Die haben die lange, lange betrieben. Die haben dann, als Contodata irgendwann in Konkurs ging, angefangen weltweit Maschinen aufzukaufen, die außer Betrieb gingen, um Ersatzteile zu haben. Die haben es dann im Keller eingelagert. Das ist jetzt, hier sieht man so einen, das ist ein Rechner, die hatten zwei in Betrieb als Cluster-Konfiguration. Das hier vorne ist das Netzteil, so der erste Schrank. Das ist CPU und, nein, CPU, das ist, müsste Memory sein. Und hier ist dann noch so I.O.-Dingens, wo dann die ganzen so Kabel in die Peripherie rausgehen, zu den Disks, typischerweise zu Tape natürlich auch, zu Netzwerkinterfaces, die da extra waren. Und das hier, sowas ist dann so ein Plattenschrank. Da waren 8 oder 10 Platten drin, immer so. Also ist schon massiv. Neben der Reihe, also quasi auf der anderen Seite, hier man sieht es ganz schlecht, da ist also der Gang dazwischen und hier sieht man noch so ganz, ganz schwach so eine zweite Reihe, die da losgeht, das sind auch nochmal also eine ganze Reihe Platten und davon hatten eben einen Rechner und einen zweiten Rechner in einem Raum nebendran und im ganzen Keller voll nochmal so Gehäusekram, nochmal allerlei einzelne Boards, die hatten von Control Data den Microcode bekommen, den Quellcode, die konnten also auch den Microcode modifizieren, die hatten recht viel Ahnung von dem ganzen Kram, haben die auch extensiv genutzt, haben jetzt auch alles hier bekommen und die konnten, die CPU ist so aufgebaut, das ist so ein Käfig, da sind dann einzelne Boards drin, die so einzelne Einheiten der CPU sind und in den Boards sind dann immer FPGAs drauf, die halt bestimmt bestückt sind. Und wenn solche Dinger kaputt gehen, dann hatten die die Möglichkeit, dass die zum Beispiel, das waren durchkontaktierte Leiterplatten, die konnten die zum einen, bei einer Fremdfirma haben die löten lassen, die hatten Chips als Ersatzteile da und konnten tatsächlich einzelne Chips austauschen lassen bei solchen Boards, wenn irgendwas kaputt war. Also die waren schon sehr gut vorbereitet auf die lange Laufzeit. Ersetzt wurde das Ganze durch so einen Raum, so wie hier ungefähr, mit so ein HE-Servern, viel Java, die waren alle unglücklich da drauf. Gelaufen ist ein Broker-System, also Wertpapierhandel. Und die Broker, die waren alle sehr begeistert von der Reaktionszeit, weil es war fast Echtzeit. Und dieses riesen Java-Konstrukt war halt irgendwie deutlich langsamer. Und das merkt man halt bei so einem Wertpapierhandel unter Umständen, je nachdem, was man handelt, kann man das, ist das durchaus Geld, was da auch dann eben fehlt oder durchgeht. So, wir sind hin zu viert. Sind wir da hingefahren und die erste Aktion war die ganzen Ersatzteile, weil der Server, die Systeme liefen ja noch, die waren noch in Produktion, die Ersatzteile einzupacken, zu verladen und nach München zu transportieren. Dann haben wir eben auch wieder wie bei dem eigenen Rechenzentrumumzug, fängst du an, die ganzen Sachen entweder in Kartons zu packen oder die Kartons, die da sind, dann eben auf Paletten, es musste alles palettiert werden. Soweit möglich, und dann immer diese Folie rum, dass nichts runterfällt, dass die so schön auf dem Haufen bleiben. Da haben wir dann zum Beispiel gemerkt, diese Folie ist ganz hässlich, wenn du nämlich so LKWs, die sind dazu gebaut, dass du eben zwei so Paletten oder drei Paletten nebeneinander hinbekommst. Und wenn du aber diese Folie hast und die so ganz leicht nur nach außen gepackt sind und nicht so ganz ordentlich, dann quasi reibt Folie an Folie und das ist so Shrinkwrap und die klebt, da hast du keine Chance. Du musst wirklich eine Zeile freilassen oder halt irgendwie luftiger packen, dass es funktioniert. Würde man beim nächsten Mal wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Da sind verschiedene Boards drin in diesen Koffern. Das waren so Servicekoffer, wo dann ein Techniker normalerweise, wenn irgendwas kaputt war, das mit dem Köffer in den Flugzeug gestiegen ist und zum Kunden geflogen, um dann dort, waren irgendwie so 3, 4, 5 Boards, also durch so eine Vordiagnose konnte man sagen, so, okay, das ist wahrscheinlich in der Unit und ich nehme mal ein paar so passende Boards mit. Da hatten die einen ganzen Haufen rumliegen. Ja, und so packt man halt irgendwie Tag für Tag vor sich hin, bis dann irgendwann der Kollege kam mit dem LKW, mit dem Sattelschlepper, da haben wir uns geliehen, den Sattelschlepper, das kann man also mieten, sowas. Und wir haben uns dann dort auch vor Ort einen Stapler gemietet. Auch das kann man auf Stunden- oder Tagesbasis machen. Und der Kollege, der hier im Stapler sitzt, der hatte beim THW, war der auch aktiv, und da hat er einen Staplerführerschein. Und da haben wir gesagt, okay, dann können wir mit dem Führerschein können wir selber laden. Problem ist, dass man halt, wenn man so einen THW-Staplerschein hat, einfach die Erfahrung fehlt. Dass man irgendwie so, das geht schon, aber das zieht sich. Und entsprechend war dann eben die Verladerei, ach, ich weiß nicht, wir haben irgendwie angefangen, da war es noch hell, wahrscheinlich so irgendwie 3, 4 Nachmittag, und wir waren dann irgendwie fertig gegen Mitternacht mit einem Sattelschlepper voll beladen. Also das war dann am Ende so, der hat immer rauf und ich habe mit dem Hubwagen das dann oben so eingepackt auf der Fläche, wo normaler ein erfahrener Staplerfahrer das gleich schon passend auf den LKW draufsetzt, geht entsprechend schneller. Wir haben es selber gemacht, dann passieren auch solche Dinge, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, sieht jemand den Fehler auf dem Bild? Es ist etwas dunkel. Bitte? Genau, da sieht man hier vier Rollen, die eigentlich auf den Boden gehören. Das ist ein Netzteil, wiegt so 650 Kilo ungefähr, ist viel Kupfer drin, hatte das auf der Gabel drauf und dann ist er halt zum LKW gefahren und da muss man so einen Gehsteigkante, also eigentlich nur so, wo man mit dem Auto drüber fahren kann, so eine relativ flache Kante drüber fahren und er ist aber nicht gerade drüber gefahren, sondern leicht versetzt. Und dann ist halt erst der eine Reifen runter und dann der andere Reifen runter und dann ist der Schrank auf der Gabel so einmal links, einmal rechts und dann ist er so wumms auf die Straße geknallt. Einmal Breitseite nachts um 11 mitten in Zürich. Das war ziemlicher Lärm. Und dann liegt er da, ne? 650 Kilo liegen da so auf der Seite und stell die mal auf. Das war nicht ganz so einfach. Dann denkt man sich, ach, wir haben doch einen Stapler da, warum nicht? Das ist doch gar keine so dumme Idee. Können wir mit dem Stapler so drunter fahren und mit dem Stapler hochheben. Das geht so lange gut, bis die Rollen unten greifen. Weil dann rollt er halt immer so weg. Ne? Doofe Idee. Wir haben dann wir hatten einen ganzen Haufen Holzbalken dabei, die man dann natürlich auch braucht, um Sachen aufzustellen auf dem LKW. Wir haben dann unten nach hinten hin mit Holzbalken verspreizt in Richtung Gehsteigkante und haben es dann darüber, konnte man es aufstellen. Der hat ein bisschen Kratzer hier an der Seite. Und der Kollege, der hier so schaut, der war lange Jahre CDC-Techniker. Der kennt diese Systeme und der meinte so, der wird noch funktionieren. Also der war sehr zuversichtlich, dass dem nichts weiter fehlt. Netzteil. Dann haben wir, das ist jetzt der LKW, da waren wir dann schon in München, nach einer mehrstündigen Fahrt, der den Stapler gefahren hat, wir haben dann dort den vollen LKW noch abgestellt über Nacht und sind dann irgendwie früh um 6 losgefahren. Der den Stapler gefahren hat, hat dann auch den LKW gefahren, ich war mit dabei mit den ganzen Zollpapieren, ich hatte da so allerlei Papierkram dabei und dann haben wir uns gedacht, wir suchen uns einen Grenzübergang, der vielleicht etwas abseits liegt. Wir fahren zu einer Zeit los, dass wir noch so vor dem großen Trubel dort sind. Eben einen Grenzübergang, der nicht so frequentiert ist, wo wir also vielleicht, weil wir hatten ja beide keine Ahnung von sowas, dass man eben so ein bisschen mit den Leuten reden kann. Und dann kam man tatsächlich irgendwie früh um ich weiß nicht, was war, irgendwie so 8 oder kurz vor 8, an die Schweizer Grenze, an den Schweizer Zoll mit dem LKW. Und dann muss man sich das an dem Zollhäuschen da melden, geht also durch die Tür rein und sagt dann so, ne, ich habe hier irgendwie eine Fuhre. Und dann war die erste Frage von dem Zöllner da, wie schwer ist denn der Laster, wie schwer ist denn die Ladung? Der Freddy so, keine Ahnung. Ja, fahren Sie auf die Waage. Und dann denkst du so, oh Scheiße, ja, wenn der jetzt überladen ist, dann musst du irgendwie einen zweiten LKW besorgen auf die Schnelle, du musst irgendwie einen Stapler besorgen, du musst irgendwie umladen, das dauert Stunden. Wir hatten Glück, wir waren nicht überladen, seitdem weiß ich, man kann ungefähr kalkulieren, eine Palette 500 Kilo. Das auf so einer Größe funktioniert das. Wir haben dürfen 40 Tonnen, wir hatten irgendwie 28, davon gehen 12 weg für die Zugmaschine und für den Hänger selber. Also waren wir völlig im grünen Bereich. So, dann durften wir eben quasi die nächste Stufe in dem Zollamt, der ganze Papierkram. Dort haben wir dann gelernt, dass wir eine Ausfuhrgenehmigung bräuchten vom Schweizer Umweltministerium, die wir nicht hatten. Dann hat der Zöllner freundlicherweise früh um kurz vor 8 in Bern angerufen beim Ministerium und hat von dort das entsprechende Formular sich ausstellen und faxen lassen. Dann hat man das also auch geklärt. Dabei hatten wir eine Rechnung über 500 Schweizer Franken Elektronikschrott für den Schweizer Zoll. Die wollten dann auch die Ladung sehen, da haben wir einfach mal hinten so die Tür aufgemacht und dann sieht man so viele, viele Schränke, alles in Grau. Ja, okay, passt, wir dürfen weiterfahren. Und dann steigst du auf den Laster und fährst, weiß ich nicht, 300 Meter, 400 Meter, deutscher Zoll. Also wieder das Auto abstellen, wieder ins Zollhäuschen rein, dann haben wir das denen auch erklärt. Wir hatten neben dieser Rechnung für 500 Euro Schweizer Franken Computerschrott, hatten wir noch Papiere dabei, die Ladung deklarierten als museales Kulturgut, um es zollfrei einführen zu können. Das haben wir vorher schon uns erkundigt, sind wir dahin, haben das denen erklärt. Und dann meinten die, ja, da gibt es irgendwie ein Formular. Sie wüssten aber nicht genau, sie suchen mal. Und dann haben sie da angefangen, zwei so dicke Ordner durchzublättern nach irgendwelchen Formularen. Mittlerweile war dann irgendwie so 8:45, Brotzeit. Dann kamen die alle mit ihren Leberkäsesemmeln da daher und haben da irgendwie Brotzeit gemacht in dem Zollamt. Und dieses Formular ist nirgendwo aufzutreiben. Ne? Was machen wir denn? Hin und her. Irgendwann meinte dann so einer von den Zöllnern, so, Sie fahren doch nach München, oder? Ja. Ja, dann können wir jetzt ja so machen, dass Sie von uns nur eine vorläufige Einfuhrgenehmigung bekommen und Sie müssten dann in München aufs Hauptzollamt und dann sollen die das machen. So, weg mit dem Problem. ja, okay, wegen mir können wir das so machen. Dann hat er das Formular rausgekramt, hat mir das dann erklärt, was wir da machen müssen und was man jetzt ausfüllen kann, wo man dann in München irgendwie hin muss und was man dann alles denen erklären muss. Und während er mir das so erklärt, kommt der Kollege in Freude strahlend, oh, ich hab's gefunden. Und dann haben sie eben doch noch nach längerer Suche das passende Formular gefunden, haben uns das ausgefüllt und dann konnten wir endlich die Reise nach München weiter fortführen. War dann noch ganz, ja, was heißt spaßig, anspruchsvoll eigentlich. Wir haben ja unsere kleine Grenze gesucht, so hinten rum am Bodensee oder irgendwo. Und man darf ja bei so einem LKW, man muss nach 4,5 Stunden Fahrzeit Pause einlegen von 45 Minuten, so Lenkzeitbestimmungen. Und dann fängst du mal so nach 4 Stunden Fahren an, langsam zu suchen, weil so ein Laster, das ist ja so ein kompletter Sattelzug, den parkt man den mal eben so bei McDonald's. Ja. Das ist halt schon irgendwie, du musst schon einen passenden Parkplatz finden und wir sind keine Autobahn gefahren da am Bodensee rum, die kam erst später. Also musst du irgendwie in den Ortschaften schauen, wo kann man so ein Ding jetzt irgendwie abstellen, dass wir die Lenkzeit nicht überschreiten. Und haben dann eben in irgendeinem winzigen Ort eine Tankstelle gefunden, wo das ging. Und dann hockst du halt irgendwie eine Dreiviertelstunde an so einer blöden Tankstelle im Middle of Nowhere irgendwie rum und schlägst die Zeit tot und wartest, bis du weiterfahren kannst. Am Ende sind wir in München angekommen mit dem Laster, hinten auf Seitenwände auf und dann das ist schon Bundesuniversität auf dem Gelände, dort hat man dann einen Staplerfahrer von der Bundesuniversität, der quasi am Standort da Staplerfahrer ist. Und das Entladen von dem LKW war, ich glaube, keine halbe Stunde, da war der Laster leer. Wir hatten, sieht man, glaube ich, auf dem nächsten Bild, genau, wir hatten ein Gebäude dazu, wo das Zeug drinsteht jetzt. Das ist dann so nach dem Füllen und der hat im Grunde vom Laster runter auf die Laderampe drauf und wir haben es dann von dort mit Hubwagen da hinten reingefahren und so gestellt, dass man auch, das sieht man jetzt ja auf dem Bild nicht so sonderlich gut, es ist so gestellt, dass man jederzeit an jeder Stelle einzelne Teile rausziehen kann in den Gang, entweder drin was suchen oder auch das Ganze, den ganzen Schrank rausbringen aus dem Gebäude nach vorne. Also man muss dann so ein bisschen beim Hinstellen achten auf Abstände und so weiter. Gibt es da noch was zu erzählen? Nein, ich glaube nicht. Ach so, das war natürlich nur ein LKW. Wir haben dann mit den Ersatzteilen, wir haben ein paar Monate später war dann die Maschine abgeschaltet und dann ging es darum, die beiden den laufenden Rechner noch zu holen. Und nach der Erfahrung, die wir damit hatten, auch mit der Zollgeschichte, haben wir uns gedacht, so, vielleicht lassen wir das Beste jemanden machen, der sich mit sowas auskennt. Und wir haben dann eine Spedition gefunden, die regelmäßig Zürich-München fährt und haben gesagt, so, wenn ihr irgendwie mal gerade Luft habt im LKW und Platz habt und eine Fuhre braucht, dann würden wir gerne darauf zurückkommen. Wir haben es nicht eilig, das muss nicht sofort sein. Das kann irgendwie, ob das jetzt ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate dauert, ist egal. Und irgendwann war es dann soweit, dass sie sagen, so, ja, wir haben jetzt, wir könnten jetzt an dem und dem Tag. Und dann haben wir uns auch dann noch kurzfristig in Zürich quasi einen Stapler mitsamt Fahrer noch dazu gebietet. Und dann haben dort, da hatten wir gar nichts mehr zu tun, so nur noch die Koordination. Und dann hat dort vor Ort jemand das Zeug verladen. Es waren von uns zwei Leute, die das so ein bisschen vorbereitet haben, aber die haben das dann auf den LKW verladen und der Fahrer hat die ganzen Zollpapiere dabei, der macht das irgendwie dauernd. Und es war dann alles kein Problem und das waren ein paar hundert Euro, was wir bezahlt haben dafür. Also eigentlich, wenn man denkt, was da an Zeit von Einzelpersonen von uns drinsteht, wenn man das gegenrechnet, ist es irgendwie tatsächlich billig, so gesehen. Ja, das war die Cyber 69. Großes Abenteuer. Das ist ein anderes Problem beim generell Rechnersammeln, vor allem bei Großrechnersammeln. Sterbende Festplatten. Da, was kann man tun dagegen? Es gibt verschiedene Ansätze. Hängt auch ein bisschen vom System ab. Wir haben für so diese typischen SCSI, SAS, MFM-Platten, die es so gibt, zum einen brauchst du irgendwie Adapter unter Umständen, also gerade so ältere Platten, die man an neuen Geräten betreiben kann. Da ist dank FPGA und so weiter relativ viel möglich mittlerweile. Die Protokolle sind gut dokumentiert, da kommen wir gerne zu einem speziellen Beispiel. Wir haben angefangen, von allen Systemen, die wir installiert haben, aufgesetzt haben, sobald quasi die Grundinstallation fertig ist, eine Blockkopie der Platte zu ziehen. Also wirklich die Platte ziehen wir ab und stecken die in so eine Kopiervorrichtung, die wir uns gebaut haben. Und dann wird die Platte wirklich so Block für Block einfach kopiert, möglicherweise 2, 3, 4 Mal. Und die Kopien kommen dann ins Regal stellen. Die muss man vielleicht mal alle halbe Jahr oder einmal im Jahr rausholen, dass man die anfährt, dass das Lagerfett nicht hart wird, nicht aushärtet. Dass es ein bisschen warm wird, ein bisschen warm fahren wieder und dann kommen wir wieder zurück ins, also man muss sie nur drehen lassen und dann wieder zurück ins Regal stellen. Und so ist die Idee, dass man einfach, wenn eine von so einem großen System das Betriebssystem ausfällt, dann kann man einfach die Platte nehmen, austauschen und dann einfach wieder neu starten und fertig. Wir haben das ja normalerweise auch nicht wie in einem normalen Rechenzentrum 7x24 über Jahre betrieben, sondern immer nur so halt mal für ein paar Stunden oder ein paar Tage unter Umständen. Wenn wir dann wieder auf das nächste andere System einschalten. Genau, diese Plattenkopiergeschichte. Normalerweise würde man sagen, naja, warum macht ihr denn keinen Mirror, keinen Plattenspiegel auf so Systemdisk? Geht nur beschränkt, weil viele alte Betriebssysteme keine Software dafür, Betriebssysteme mit dabei haben oder keine Kommandos. Man müsste dann spezielle Mirror-Software sich irgendwie besorgen und die ist normalerweise lizenzbehaftet. Und das ist ganz schwer, von den Herstellern so Lizenzkeys zu bekommen. Zum Teil, weil sie es nicht wollen, weil sie sagen so, nein, machen wir nicht pauschal, das ist irgendwie unsere Property und bezahlt dafür, dann ist es gut. Zum Teil, weil es die Firma nicht mehr gibt, also an wen soll man hingehen, das ist auch schwierig. Und zum Teil, das haben wir auch schon erlebt, dass es in den Firmen den Lizenzgenerator nicht mehr gibt. Das heißt, die haben die Software, mit dem die Lizenzkeys erzeugt werden, haben die nicht mehr. Keiner weiß, wo das Ding irgendwie ist, also können die keine Lizenzschlüssel mehr neu erzeugen. Wir würden gerne, klar, altes Zeug, kein Problem, aber wir können es euch nicht geben, weil wir können es nicht erstellen, diese Lizenzkeys. Und deswegen musst du irgendwie Möglichkeiten finden, wie du ohne so Lizenzgeschichten trotzdem irgendwie mit Kopien arbeiten kannst. So, ein spezieller Fall, das sind die Plattenlaufwerke, die man hier unten sieht. Es ist immer so ein Doppellaufwerk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Innen drin, das sind keine Wechsellaufwerke, hier oben sieht man so einen Wechselstapel. Die sind hier fest verbaut, das sind so Plattenstapel und ein Stapel hat 500 Megabyte. Die können zu der Kontodata-Maschine, wo auch der Lochkartenschanz dazugehört von ganz am Anfang. Und die sind eigentlich dazu gebaut, die werden aufgebaut, in Betrieb genommen, dann schaltet man das Zeug ein und dann läuft es 3 Jahre, 5 Jahre, 8 Jahre, also ohne auszuschalten, das läuft einfach immer vor sich hin. Die haben dann auch, geht so weit, die haben tatsächlich einen normalen Drehstrommotor drin, man muss dann auch beim Anschließen aufpassen auf die Drehrichtung, dass sie nicht falsch rumdrehen. Also das ist nichts mit von wegen irgendwie Gleichstrom oder so Kram, nein, also die eigentliche Spindel ist tatsächlich ein normaler Drehstrom. so Zeug. Und wir haben das immer betrieben, lange Zeit immer nur samstags für ein paar Stunden. Und das ist für die Laufwerke tatsächlich nicht das Beste. Wir haben ein paar kaputte, die da einfach durch dieses dauernde Hochlaufen, dann werden die halt irgendwie warm laufen, 5, 6, 7 Stunden, wieder ausschalten, dann kühlen die wieder ab. Und eine Woche später schaltet man wieder ein. Das ist für die Elektronik einfach und für alle für die Mechanik einfach tatsächlich schlecht. Glück für uns ist, dass die Maschine gut dokumentiert ist. Insbesondere der quasi das Übertragungsprotokoll von der Festplatte in den Großrechner rein. Also das gibt viel Dokumentation, es gibt Schaltpläne dazu von allerlei so Kram. Und wir haben Leute, die davon halt echt Ahnung haben. Und die haben dann, das ist die erste Generation, basierend auf einem DSP, auf einem Signalprozessor, eine Protokolladaptierung gemacht von diesem Großrechner auf IDE-Platten. Und jetzt haben wir halt so ein Wohnzimmerschrankwand Großrechner und nebendran so ein Towergehäuse mit den Festplatten von dem Großrechner. Ist auch wieder so eine Geschichte, wo man sagt, so, wie weit will man das Zeug im Original betreiben oder wie weit muss man, um es betreiben zu können, einfach Kompromisse eingehen, damit man weniger fehleranfällig wird und solche Sachen. Die laufen ganz gut. Mittlerweile gibt es eine zweite Version, die auf FPGA basiert. Das ist ein bisschen einfacher, kann man irgendwie Dinge schneller adaptieren. Und man sieht es, hier hinten sieht man es, da gehen die Kabel rein, rein und raus. Das ist der sogenannte Channel. Und dann sind die Platte, die drin ist, der Großrechner kann, ich meine, maximal 9 GB Diskgröße. Das heißt, man teilt dann einfach so eine Festplatte, die man halt hat, irgendwie 500 GB, lädt dann 9 GB Happen auf und gibt es dem Großrechner. Dann hat er halt irgendwie, sieht er aus einer Platte plötzlich eine Riesenmenge an einzelnen Festplatten. Das sind Datenmengen, die so ein Großrechner Zeit seines Lebens wahrscheinlich nie gesehen hat und nie gebraucht hat. Aber würde man eben unterkriegen. Und das läuft natürlich mit IDE-Zuverlässigkeit recht brauchbar. Das kann man irgendwie dauernd aus- und einschalten, das ist alles kein Problem. Kann man gut damit arbeiten. Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, die habe ich vorhin vergessen bei der Schweizer Maschine. Wir haben in der Schweiz mit den Leuten gesprochen, auch so über die Anschaffungszeit damals. Und dann hat er erzählt, die haben die Systeme ursprünglich gekauft mit halbem Speicherausbau. Das war 1 GB, 1991. Und kurz drauf stellen sie fest, irgendwie so ein Jahr später, dass sie vielleicht doch gerne den Vollausbau hätten. Und dann haben sie von Control Data eben das zweite Gigabyte pro Maschine, also 2 GB insgesamt, haben sie gekauft und haben bei dem Kauf einen Rabatt bekommen von der knappen 1 Million US-Dollar. Rabatt. Jetzt kann man sich mal so grob vorstellen, was 2 GB Speicher zu der Zeit in Großrechnerqualität gekostet haben. Viel Geld. So, was habe ich noch dabei? Dokumentation. Das ist natürlich, wenn man solche Sachen betreiben will, ganz, ganz wichtig, dass man Dokumentation dazu hat. Das war bei alten Maschinen ist es vergleichsweise einfach, weil die zum einen sehr gut dokumentiert sind. Wenn es von den Maschinen sehr viele gab, wenn die weit verbreitet sind, sowas wie PDP-11 zum Beispiel oder auch PDP-8, das ist unglaublich. Da kannst du irgendwie, da ist jedes Bit irgendwie einzeln dokumentiert, da kann man haufenweise Dokumentationen im Internet irgendwie abzurufen. Von unseren Control-Data-Maschinen, da haben wir auch sehr viel Dokumentation. Wir haben gute Kontakte zu Control-Data-Leuten, ehemaligen, die zum Teil einfach im Keller haufenweise Manuals rumliegen hatten, in der Garage. Die einen hat man, der war bei CDC in Holland, also im Service-Office, und der hat dann, als es aufgelöst wurde, die ganze Servicetechniker-Dokumentation mitgenommen mit sich. Das heißt, wir haben jetzt auch solche Handbücher, aber das ist, ich möchte sagen, ein Ausnahmefall. Das haben wir relativ selten. Und ganz häufig ist das Problem gerade auch, wir haben relativ viel von diesen Crays zum Beispiel, die sind irgendwie aus dem Hochschulbereich oder aus der Forschung. Und da ist es ganz, ganz häufig so, dass irgendwann nach 3 Jahren werden die Handbücher weggeworfen, die Maschine läuft dann noch 2, 3 Jahre weiter. Die Leute, die daran arbeiten, wissen, wie die funktioniert, die brauchen diese Handbücher nicht mehr zwingend. Und wenn wir es dann kriegen, ist jetzt, hast du die Maschine mit irgendwie vielleicht noch Software drauf installiert, aber auf keinen Fall irgendwelche Handbücher. Und auch in der größten Klasse Maschine ist es typisch, dass das System nicht der Endkunde installiert. Also bei so, ich komme selber aus der SAN-Welt, da kaufst du eine SAN oder konnte man früher. Und dann hast du als Betreiber, als RZ-Betreiber dein Solaris selbst installiert. Gang und gäbe und Usus. Mit Linux ist das heutzutage natürlich genauso. Damals wurde halt so ein System von der Firma, wo du das gekauft hast, ausgeliefert, aufgebaut, installiert, da waren Servicetechniker dabei und irgendwann war das dann fertig installiert und ist gelaufen und du hast als Anwender nur noch auf Betriebssystem aufgesetzt und hat dann irgendwie deine Applikationen drauf betrieben. Und die natürlich auch selber gewartet, aber eben Applikationsgeschichte. Und das führt dann dazu, dass wir natürlich Gerade die Manuals, die wir eigentlich bräuchten, um solche Sachen wieder in Betrieb zu kriegen, sind zum Teil echt schwierig bis nicht vorhanden. Was es dann auch schwierig macht, zum Teil geht es mit Reverse Engineering, aber manchmal auch gar nicht mehr. Wir haben ein paar NEC-Maschinen, so NEC SX4 und SX5. Die sind ja komplett, da ist der Service-Laptop, da ist unser Laptop irgendwie in dem Ding mit drin, das man da braucht. Das ist alles da und die Verkabelung ist da und wenn man das einschaltet, dann gehen auch Lämpchen an, ist alles wunderbar. Bloß wir haben keine Chance, irgendwie Hardware-Circuits zu prüfen oder so Kram, weil wir diese Testroutine nicht haben und weil wir die Manuals nicht haben, in denen drinsteht, wie das zu machen ist. Und das ist sehr schade und das werden wir einfach noch mehr und mehr und mehr sehen, dass es nicht dabei ist. Wenn ich mir denke, irgendwie so diese großen hier Top 500 Großrechner, die dann irgendwo in USA, zum Teil auch hier in Deutschland rumstehen, wenn die mehr aus dem Betrieb gehen, das sind nur irgendwelche großen Linux-Installationen, ja, aber trotzdem haben die irgendwelche Spezialitäten innen drin. Man braucht die passenden Kabel dazu, die passenden Adapter, das ist zum Teil customized Kram. Und sowas dann auf Dauer hinüber zu retten, wird schon anspruchsvoll bis unmöglich. Also ist möglicherweise auch dann Wissen tatsächlich weg. Wir haben zum Glück allerlei Bücher, das ist hier so im Wesentlichen Deck, das Regal. Wir haben auch, das sind so die Control-Data-Sachen von der CDC-Maschine, sage ich immer, das ist so ein Open-Source-System, für uns zumindest. Diese großen Orten hier, das sind Schaltpläne. Das heißt, wir haben von ganz, ganz vielen Subsystemen tatsächlich auch die Schaltpläne dazu, was natürlich auch hilft, wenn man irgendwie modifizieren muss oder eben natürlich beim Fehler suchen. Wenn man irgendwas in wie diesen Plattencontroller dann in FPGA nachbauen muss, dann ist man auch froh über solche Sachen, weil dann kann man das sich daraus eben dann ableiten, was man nachbauen muss. Also Doku ist immer ganz wichtig. Auch Fachliteratur, das ist so ein bisschen mein Fable. Auch Fachliteratur verschwindet ja mehr und mehr. Das ist dann irgendwie so alte Unix-Bücher aus Hochschulbibliotheken noch. Irgendwann werden die ausgemustert und dann sind die einfach weg. Und Verlage, die natürlich legen sowas nicht mehr auf, aber die würden auch so alte Sachen nicht irgendwie veröffentlichen. Zum Teil geht es gar nicht, weil es einfach auch nichts Digitales gibt, weil Bücher früher noch etwas anders produziert wurden. Da war noch nichts mit PDF und irgendwie Druckerei. Das war dann noch Handsatz und so weiter. So, das wäre jetzt der Teil, wo stehen wir jetzt? Das ist so obsolet, wir sind gerade an einem neuen Gebäude. Man hat es ja vorher schon gesehen. Also das wäre es eigentlich so gewesen. Hier hinten sehen wir wieder diesen grünen Motorgenerator, den wir vorhin schon beim Verladen da hatten. Der steht hier hinten zum Beispiel. Man braucht eine ganze Menge Werkzeug, auch grobes Werkzeug, so, also ordentliche Gabelschlüssel, solche Sachen, um die Dinge an den Geräten zu arbeiten. Wir haben hier an der Bundesuniversität die Herausforderung, dass die natürlich sagen, so, wenn ihr da am Stromnetz was macht, das geht ja so mal gar nicht. Ihr könnt dann einfach in das Stromnetz, in das Hausnetz eingreifen. Müssen wir zum Teil, zum Verkabeln. Der Kompromiss war dann hier Baustellenverteiler. Das sind diese orangen Kästen. Das heißt, bis dorthin ist Bundeswehrnetz und großer Sicherungskasten hinten dran, an dem wir nicht dran dürfen. Und da drin, ab da dürfen wir dann quasi noch belieben schalten und walten und tun. Das ist manchmal ganz, ganz wichtig, weil die Geräte, wir haben einen Mischmasch, eben diese 400 Hertz. Wir haben Geräte, die auf 60 Hertz laufen. Du brauchst ja dann mal irgendwie 110 Volt. Total, wir haben dann mit Frequenzbelichtern und so Kram. Also das ist nicht nur, dass wir die so Betriebssystem und Computerahnung haben, du musst dann eben auch so Stromversorgungsahnung ein bisschen, zumindest jemanden haben, den du fragen kannst. Und Klimatechnik wäre jetzt hier kein Problem gewesen, die Halle ist groß genug und im neuen Gebäude, das gerade so am Entstehen ist, da wird es eingebaut von der Bundesuniversität, die bezahlt ist, die lässt da eben Klimatechnik einbauen, das ist dann, was nicht geht und nicht gehen wird dort, das ist flüssig gekühlte Maschinen, weil das einfach das System nicht dafür kalkuliert ist. Wir können luftgekühlte Maschinen betreiben, aber davon haben eh die meisten. Das ist jetzt nochmal hier der Kartenleser, das ist dann ein paar so Steuergeräte. Das Ding hier ist Kettendrucker, so sehr, sehr massiv und wenn die Haube offen ist, sehr laut. Funktionsprinzip ist, da läuft eine Kette rundum mit den Typen drauf, die läuft irgendwie dauerhaft rum. Das Farbband ist so breit wie das Papier. Und immer wenn man drucken will und der passende Typ ist an der passenden Stelle, dann schlägt von hinten ein Hammer ans Papier und druckt so den Buchstaben. Und der macht richtig Lärm. Man kann dann auch so Sachen machen wie, ich lasse ihn was ausdrucken, dass alle Hämmer zugleich losgehen. Dann macht er halt so einen Satz. Es gibt auch, weiß nicht, ob gestern jemand da war, in dem Singing Mainframes Vortrag, es gibt gerüchteweise, ich habe es selber noch nie gesehen, gab es auch Operatoren, die Programme geschrieben haben, um dann so einen Kettendrucker auch Musik machen zu lassen, weil natürlich diese Anschläge charakteristisch sind, wenn man irgendwie ein oder zwei und mehr links und mehr rechts und irgendwie ein kleiner Buchstabe und ein großer Buchstabe, sind unterschiedliche Töne. Und so kommt man dann natürlich auch, wenn man das passende ausdruckt, möglicherweise Melodien in irgendeiner Form produzieren. Ja, das sind ein bisschen andere Ansichten. Das ist nochmal hier die Großrechnergeschichte mit der Operator-Area. Das ist die Maschine, wo ich vorhin erzählt habe, mit den zwei CPUs, die man im Keller so ein bisschen gesehen hat. Man sieht jetzt hier, das ist nochmal offen. Dieses blaue Zeug hier ist Stromverteilung. Da sind so Aluminium unten, sind Netzteile drin, verschiedene. Der lange Teil hier, das ist in dem Fall das I/O-Subsystem. Und das hier ist zum Beispiel eine CPU. Der ganze Schrank. Die Backplane hier, das ist dann mit diesen weißen Drähtchen, das ist alles ein Einzelader-Koax-Verkabelung. Also die sind quasi nochmal als Ader geschirmt. Schaut ein bisschen wüst aus, hat den Grund, dass natürlich gleiche Verbindungen gleich lang sein müssen, wegen der Signallaufzeit, und dann führt es eben zu solchen Bögen, die man da irgendwie drin hat. Das war lange Zeit der Makel von IBM sozusagen, oder der Vorteil von Control Data, warum die Maschinen so schnell waren. Die haben sie nämlich so gebaut, und bei IBM war dann sehr viel in Kabelkanälen und ordentlich gelegt. Und dann muss man ein bisschen anders bauen, aber andere Schwierigkeiten, und deswegen konnte man das zum Teil nicht so schnell bauen. Das ist die Unix-Seite hier, Enterprise 10.000 haben wir rumstehen, die ist in Betrieb mit 60 CPUs von 64. Das ist die Rückseite von der Origin 2000, die wir haben, die kommt vom deutschen Wetterdienst, die haben dort, oder ist das Teil von der Maschine, die haben auf der Maschine, in der Tagesschau gab es früher mal so einen Flug über Deutschland mit dem Wetter, und der kam aus dem System raus. Auch eine nette Geschichte am Rande, das war eine Versteigerung, es gibt in Deutschland die FEBEC, die versteigert so Behördenkram. Da kommen also so, früher konnte man dort Postautos kaufen oder man auch Polizeiautos zum Beispiel verkaufen, die dort auch einen Haufen Bundeswehrkram. Und irgendwann war dann eben so eine Origin 2000 drin mit mehreren Racks und das Storage dazu. Und dann haben wir geboten, 600 € abzuholen bei Frankfurt, Offenbach oder Burg. Ich wechsle es immer, Offenbach, glaube ich, abzuholen. Und wir haben leider nicht den Zuschlag bekommen. Das war, wenn jemand anderes hat offenbar mehr geboten. Das ist also keine so eBay-Versteigerung, sondern man gibt ein Gebot ab und das höchste Gebot gewinnt am Ende. Und eines Tages kam ein Anruf von denen und sagt, ja, ob wir noch Interesse hätten an dem System. Ja, wieso? Ja, der eigentliche Bieter, der hatte irgendwie geboten 660 €, also nur unwesentlich mehr als wir. Und der war dann da. Und dann hat er erst gesehen, wie viel es ist, und jetzt wollte er es doch nicht mehr haben. Und dann haben wir so, ja gut, dann wegen mir 660 € fahren wir hin und holen das ab. Und dann haben wir, das waren, ich glaube, 5 solche Racks, jeweils mit 2 Knoten und 3 oder 4 Storage Racks noch mit dabei. Ein, muss man sich auch mal vorstellen, ein 19-Zoll-Rack, mannshoch, 6 Terabyte. Das hat man heute halt irgendwie so fast auf dem USB-Stick. Diese Dinge haben alle irgendwie Admin-Workstations, zum Teil, so wie die, da hier steht noch dieses schwarze Brocken hier, das sind 2 Cray J90, einmal 16 CPU, das ist der kürzere, und der lange hier mit 32, in der Mitte sieht man nicht gescheit, das ist das I/O-Frame. Die Enterprise 10.000, das ist auch ursprünglich eine Entwicklung von Cray, das merkt man dann erstens in der Verarbeitung und zweitens im Booten. Das hieß früher mal Cray Server 6400, war der Versuch von Cray, eine Business-Server zu bauen. Als dann Cray aufgelöst wurde, den Mehrteil hat SGI gekauft damals. Und natürlich, was will SGI mit Geräten, die auf Sun Spark CPUs aufgebaut sind? Die wollten das nicht haben, das hat Sun gekauft. Und haben dann eben die Enterprise 10.000 draus gemacht. Das war so gerade so 2000 rum, ein bisschen vorher. Und dann kam eben so .com und dann wollten alle Enterprise 10.000 haben. War eine coole Maschine. Ich weiß aus internen Quellen, in Deutschland hatte Sun geplant, von den Systemen ungefähr 50 zu verkaufen. Verkauft haben sie über 400. Nur in Deutschland. Also das war eine sehr erfolgreiche Maschine. Stückpreis ungefähr 1 Million. D-Mark damals noch. Die braucht eine Admin-Workstation. Diese Crays zum Beispiel, die haben einen I/O-Prozessor drin. Der I/O-Prozessor bootet, wenn man einschaltet, über Netz. Erstmal von so einer Admin-Workstation sein eigenes Betriebssystem. Und wenn er das hat, dann kennt er auch die Hardware-Konfiguration, die Netzwerkkarten und so weiter. Und dann kann der Mainframe, der angeschlossen ist, über den I/O-Prozessor von seinen Platten booten. Also erst braucht man den, und deswegen ist hier so eine Armada an Workstations hinten dran. Die braucht man einfach für den Betrieb von diesen Dingern. Hier sieht man nochmal jetzt die Cray T3e. Torus-Maschine, also das T steht für Torus. Grundprinzip ist, dass eine CPU immer nach oben, unten, links, rechts, vorne, hinten mit den Nachbar-CPUs verschaltet ist. Und wenn man halt am Schrankende ankommt, muss man wieder nach vorne auf die andere Seite. Das ist im Grunde ist es so ein Ring verkabelt, wenn man so will. Wir haben hier, das sind zwei Maschinen, einmal 6 Schränke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis hierher. 6 Schränke ist das Größte, was man kaufen konnte. Mehr geht nicht wegen der Signallaufzeit, weil sonst die Signale von hier drüben bis darüber einfach zu lange laufen würden. Und wir haben die luftgekühlte Variante, da stehen die Boards senkrecht drin. Ich meine immer 4 Boards pro Schrank. Und das Gleiche gibt es noch in flüssig gekühlt, sind auch 6 Schränke, weil natürlich die Signallaufzeit ist die gleiche, egal wie es gekühlt ist. Allerdings liegen in der die Boards drin und dann sind 8 pro Schrank drin, also der doppelte Ausbau. Vollausbau von der wassergekühlten, meine ich, war 2048 CPUs. Das sind Deck-Alpha-CPUs, die da drin sind im System. Und das ist nochmal aus 2 Schränken nur so eine kleine T3e. Beifang haben wir gestern gelernt. Und das sind Storage-Schränke dazu mit Festplatten drin. Ja, die Admin-Workstation habe ich schon erzählt dazu. Das ist relativ viel Sand tatsächlich. Auch bei Cray-Systemen gibt es sehr, sehr viel Sand normalerweise. Also die Admin-Software, die man braucht dazu. Das ist, man hat dann auf der Admin-Workstation auch so Sachen wie Lüfterdrehzahlen, Temperaturen im Gehäuse, Spannungsversorgung und so weiter. Da gibt es irgendwie Sensoren und es wird angezeigt. Und die Software dazu, die gibt es normalerweise eben für Solaris bei den Cray-Systemen. Das ist die von der PDP-Insel, das sind PDP 8, hier mal so offen, das war gerade Diagnosegeschichte, das sind ein paar so Eindrücke von den Gerätschaften, die bei uns so rumstehen, die wechseln, bis rauf zur WEX 6000 müsste das eine sein, genau 6000, kann man es lesen, 410 glaube ich steht da drauf. Man muss sich ein bisschen mit Strom umtun, also das ist für die Stromverkabelung, das sind jeweils 63 Ampere, Stecker, das sind quasi diese 4 Inseln, diese Baustromverteiler. Da geht man dann von hier auf eine Insel und dann hat man entsprechend Strom auch an dem auf dieser Insel. So war das geplant. Wir haben jetzt im neuen Gebäude, da macht das auch wieder irgendwie Elektrofirma. Genau, das sind so die kleineren Geschichten, die wir so haben. Also wir haben nicht nur große Rechner, sondern eben auch, man sieht hier Fernschreiber, Apple, das ist hier Next Station, Cube haben wir auch irgendwann, aber das ist aber nicht im Bild. Hier vorne Robotron, also auch die kleinen Sachen, genau. Ja, und das ist eben jetzt nochmal eine Detailaufnahme von dem, die ist da noch drin, die Präsentation ist ein bisschen älter schon, das Bild. Das ist genau dieses Fachwerkdach, das ist vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden, es nennt sich Zollinger Dach, nach dem Architekten Zollinger. Von der Grundidee her sind es lauter gleiche Teile. Die sind immer nur quasi verdreht zueinander montiert. Also man braucht im Grunde ein Teil und das wird dann als Fachwerk so ein selbsttragendes Gewölbedach. Und das will irgendwie, oder nein, können will ich nicht sagen, aber das will irgendwie statisch keiner berechnen. Also wir haben ein paar Firmen angefragt, so Statiker, und das scheint irgendwie so kompliziert zu berechnen zu sein, dass das irgendwie keiner machen will. Und ich habe vorhin schon erzählt, eingangs, deswegen ist dann eben auch die Halle seit etlicher Zeit gesperrt. Wir werden auf dem Gelände neue Räume kriegen. Das ist jetzt das letzte Bild, das ich dabei habe. Das ist das neue Teil des neuen Gebäudes. Oben haben wir schon Werkstätten drin, also für Schreibtische, Arbeitsplätze, wo man halt so kleine Sachen reparieren kann oder kleine Dinge machen kann. Und der untere Teil, und das Gebäude geht dann hier noch ein bisschen weiter, das ist das ehemalige Unteroffizierscasino auf dem Gelände. Das wird für uns dann ausgebaut zum Museum. Und da haben wir dann Platz, da ist Doppelboden dabei für die großen Maschinen, zumindest für einen Teil der großen Maschinen. Es wird Fläche geben für so diese Workstations, für Homecomputer auch, dass man, und auch die Einplatinensysteme, dass man halt wirklich wieder so möglichst vollständiges Spektrum, vollständig wird es nie sein, aber dass man zumindest jeden Teilbereich, jeden Aspekt mal so ein bisschen darstellen kann mit 1, 2, 3, 4 Systemen. Fragen sind nicht nach dem Fertigstellungsdatum, da habe ich mich schon mehrfach vertan. Die Christine grinst schon. Ist diesmal irgendwann bis Ende, keine Ahnung, 2016, dann soll es irgendwie Mitte 2017 und dann Ende 2017, jetzt haben wir fast Ende 2018 und es ist nicht abzusehen, dass es irgendwie, es gibt immer wieder Bautätigkeiten, Dann irgendwann hieß es mal, okay, jetzt wird dieser Hangar wird dann doch irgendwie kein finales Museum, sondern das wird das finale Museum. Bedeutet aber auch, man hat andere Ansprüche an Fluchtwege, an Barrierefreiheit, dann musste wieder umgeplant werden, dann brauchen wir irgendwie so einen Rollstuhllift und. Dann war halt irgendwie der Bau quasi gestanden für ein halbes, dreiviertel Jahr, bis die Planung fertig war. Wird gebaut aktuell? Okay.
Es wird sich mit dem Dach beschäftigt. Das Bild, das man jetzt gerade sieht, ist insofern überholt, als schon die Außenflächen gestrichen wurden. Es wurde außensaniert, okay. Die Elektrik und die Anlagen für die Büros sind eingebaut.
Ich wiederhole es gleich. Also ich fasse mal kurz für den Stream zusammen. Es werden Handwerker gesichtet, es ist die Fassade mittlerweile erneuert, es passieren Tätigkeiten und wir sind positiv gestimmt für irgendwann nächstes Jahr dann tatsächlich die Räume fertig zu haben und eine Ausstellung zu öffnen zu können. Und dann kann man auch wieder zu uns kommen und bekommt Führungen und laufende Systeme. Und auch gibt es natürlich den Plan, wie wir es früher schon hatten, dass man sich auf das System auch einloggen kann. Das ist jetzt nicht mehr ganz so interessant. Als wir das angefangen haben, so 2002, 3, 4 rum, da waren so Multi-Core- oder Multi-CPU-Systeme für ein Hausgebrauch noch relativ selten. Da war es dann aber schon cool, sich irgendwie auf so 4-CPU Cray oder so 60-CPU Sun einzulocken, um mal zu sehen, auch wie der eigene Code vielleicht über mehrere CPUs irgendwie kompiliert. Mittlerweile hat jedes Ding unterm Schreibtisch stehen, das wird immer ganz so interessant, aber trotzdem wollen wir das irgendwie anbieten. Wir haben auch gelegentlich Anfragen, dass irgendwelche Maintainer von GNU-Software, von irgendwelchen GNU-Tools dann halt ihre Software auch für Cray Unicos supporten wollen und dann brauchen sie irgendwie wo sie es kompilieren können. Machen wir gerne, wenn das Zeug wieder läuft und online ist. Gut, das war's von mir dazu. Jetzt könnten wir noch eine Fragerunde machen mit dem Mikrofon. Zeit haben wir, glaube ich, noch. Ja, ausreichend.
Ganz kleine Frage nur. Sie hatten vorhin die Festplattengeräte gezeigt, die 4 Stück. Was war das für eine große, runde Platte, die da oben drauf steht? Das würde mich interessieren.
Mhm. Ja, ich mach's damit da. Die hier. Das ist eine Scheibe, ich weiß jetzt die Nummer nicht, das ist das erste Control-Data-Festplattenlaufwerk, das es gab. Das war ein bisschen kurz nach dem IBM-Laufwerk. Von IBM gibt es irgendwie so Bilder in der Presse, wie das dann irgendwie so von einem LKW runtergeladen in so ein Gebäude rein. Sowas hatte auch Control-Data, müsste irgendwie so 58, 59, 60 rum gewesen sein. Aufbau war, das war eben auch so ein Schrank, so brusthoch. In der Mitte war die Steuerelektronik und der Motor und dann gab es eine Welle und auf jeder Seite waren dann, jetzt muss ich überlegen, 7 Scheiben, 7 solche Scheiben. Und die Drehungsgeschwindigkeit war ungefähr 1000 pro Minute, also 900 irgendwas. Von den 7 Scheiben bedeutet 14 Oberflächen, 12 Oberflächen waren Daten. Die 13. Oberfläche war das Tracking, also die Spur, und die 14. war Reserveoberfläche. Und wir haben, ich weiß gar nicht genau woher, eben mal so eine Scheibe bekommen. In der Mitte ist das Aluminiumring, was es außen ist. Wir dachten lange, das sei so Epoxidharz, aber wenn man draufklopft, das ist ein bisschen so metallisch. Aluminium bin ich mir nicht sicher. Und man kann, wenn man die Scheibe ist so, man sieht sie hier, die ist ungefähr so, auch so brusthoch circa. Wiegt, würde ich sagen, naja, schon ein paar Kilo. 3-4 Kilo wird die schon wiegen, eine Scheibe. Und wenn man die so ans Licht hält, so ein bisschen spiegelt, dann kann man die einzelnen Spuren sehen, die einzelnen Magnetspuren, die da drauf sind. Wahrscheinlich können wir mit einem Mikroskop oder mit der Lupe vielleicht sogar irgendwie noch die Daten runterlesen. Kapazität, Kapazität war, meine ich, also von diesem Doppellaufwerk von einer Seite mit den 14 Scheiben um die 30 Megabyte, wenn man das umrechnen würde auf heutiges. Und wahrscheinlich unendlich teuer. So, weitere Fragen?
Als Verein, wie hoch ist eure monatliche Stromrechnung immer?
Früher, als wir, wo ich die Bilder zeigte, wo wir ausgezogen sind, da haben wir das tatsächlich selber bezahlt oder bezahlen müssen. Da hatten wir auch einmal in der Woche normalerweise Betrieb mit dem Großrechner und ein bisschen so Kleinkram. Ich weiß die Stromkredite nicht mehr, aber wir haben bezahlt im Jahr für Miete und Strom um die 20.000 Euro. Im Jahr. Ja, doch, genau, irgendwie so 22.000 in der Gegend. Miete war, keine Ahnung, was wird das gekostet haben? 600, 700 Euro wahrscheinlich. So in der Gegend, dann können wir es ausrechnen. Wir hatten ein paar Tage auf in der Tür, wo dann irgendwie so richtig viel Betrieb war. Da haben wir dann auch ordentlich viel laufen lassen, maximal. Wir konnten dort pro Phase 60 Ampere ziehen an dem Anschluss. Und jetzt an der Bundesuniversität bezahlt es die Bundeswehr. Das hängt damit zusammen, wir haben eine Kooperation. Es gibt in München einen, bei den Informatikern eben, so einen Fachbereich, der sich mit so Datenarchivierung beschäftigt und mit, wie man so alte Daten irgendwie wieder zurückbekommt. Und bei denen ist eben auch so alte Rechentechnik so ein bisschen mit im Lehrstoff drin. Und die Kooperation sieht eben so aus, dass wir die Gerätschaften haben und so gut es geht betreiben. Es gibt keinen irgendwie SLA dafür. Und im Gegenzug bekommen wir von der Universität der Bundeswehr die Fläche und die Klima und den Strom quasi bezahlt.
Habt ihr denn trotzdem immer noch die Übersicht über euren Stromverbrauch? Oder kommt jetzt der Strom aus der Steckdose?
Also momentan ist er nicht null, aber sehr wenig, weil wir bloß ein paar PCs am Laufen haben und natürlich keine großen Dinge. Wir haben da sicherlich einen Überblick, weil natürlich dort auch Messgeräte drin mitlaufen. Das will man auch wissen. Das ist auch an ein paar Stellen ein bisschen Diagnosegeschichte, wenn irgendwie so ein großes Ding plötzlich, wenn man sagt, so, das ist unverhältnismäßig viel Strom oder irgendwie viel zu wenig Strom als üblich, dann kann man es auch zur Diagnose benutzen. Also das werden wir sicherlich wieder weiter.
Also jeder bewusst mit um.
Ja.
Okay.
Aber es ist trotzdem ist es einfacher, mal schnell was anzuschalten, wenn man nicht irgendwie so, können wir es uns leisten, wollen wir es uns leisten, sondern wird es einfach angeschaltet. Aber er kommt nicht aus der Steckdose hinein. Wir wissen schon, was die Dinger Anschlussleistung haben, auf jeden Fall.
I'm sorry, I missed the beginning of your talk. Where is this? What is it called?
Computermuseum München. It's in Munich.
In Munich. Great. And do you have a website?
Yeah. Computermuseum-München.de.
Thank
you. I think it's... Yeah, okay. You can also use crosshyper.org. This is the mainframe part, and there is a link to the Computer Museum as well.
Wie hoch ist denn die Erfolgsquote? Also habt ihr auch irgendwie schon mal so eine Riesenkiste geholt und kriegt ihr wirklich nicht zum Laufen oder funktioniert das immer irgendwie?
Naja, wir haben zum Beispiel bei den NEC 5, SX 5 von NEC. Die haben wir geholt in Garching an dem Atomforschungszentrum da. Das ist ein relativ großes System. Was sind? Das wird so 6 Meter Länge haben und 3 Meter in die Tiefe, so auch mannshoch. 2 CPUs, das sind so Hitachi Custom Vector CPUs drin. Und man muss, das ist in dem, sagen wir mal, 2 Schränke, da sind die CPUs drin. Und in der Mitte, ich habe leider kein Foto da auf die Schnelle, in der Mitte ist die Querverkabelung zwischen den CPUs und auf Richtung Memory und so weiter. Die vordere Schrankreihe ist dann Memory. Und um sowas zu transportieren, so 6x2 Meter Ding, muss man so natürlich zerlegen. Also haben wir die ganzen Stecker rausgenommen, aus, das ist dann, ich weiß nicht, wie viele tausend Kontakte. Die haben irgendwie dann alles so Steckkontakte, die man rausnehmen muss, und haben dann diese Schränke zerlegt und so weiter, wieder zusammengebaut, auch wieder zusammengesteckt, aber wir haben beim Einschalten halt irgendwo so einen blöden CPU-Fehler, war schon möglicherweise irgendwie der Pin verbogen oder sowas, könnte sein, das ist natürlich extrem schwer rauszufinden, weil man sieht auch nicht wirklich gut rein, weil es alles so, gibt es so ein Loch, das kann man Blech runter machen, aber das ist doch alles voller Kabel und man muss irgendwie links und rechts sind dann quasi die Steckkontakte, das ist ein bisschen schwer, einfach schon optisch zu überprüfen. Und es ist eben genau eine solche Maschine, wo wir keine weitere Hardware-Dokumentation haben oder Service-Manuals, wie man jetzt zum Beispiel irgendwie Testroutinen fährt, um rauszufinden, welcher Teil der CPU oder welcher Teil der Verkabelung kaputt ist. Und das, noch haben wir es im Lager stehen, wenn es irgendwann mal darauf ankommt, dass wir Lagerfläche brauchen, könnt ihr mir vorstellen, ist das eine so Maschine, wo man sagt so, tut mir leid, aber ist halt einfach nicht. Also auch da muss man irgendwann mal Kompromisse machen, ne? Es ist auch die Zeit ist endlich, die man dann in sowas rein investieren kann und will. In Japan hat nichts mehr? Ja, mit den Japanern ist es so eine Sache. Wir haben da mal hingeschrieben, die sind da nicht so wirklich offen und unterstützungsfreudig. Die sind da etwas verschlossen, leider. Vielleicht haben wir auch nur den Falschen erwischt oder man müsste das irgendwie wieder und wieder probieren. Wir haben so einen Haufen andere Dinge zu tun, dass das vielleicht auch nicht so oben auf der Prioritätenliste steht. Aber solche Systeme gibt es tatsächlich, wo man sagt, so, ob wir das jemals noch zum Laufen kriegen, das wird schwierig oder sogar unmöglich. Natürlich bei manchen Sachen ist dann auch so eine Geschichte, wenn wir was angeboten bekommen, dann überlegst du natürlich auch, je nachdem wie groß das ist, es ist ja auch der Transport ein gewisser Aufwand. Du musst unter Umständen einen LKW mieten, du musst irgendwie zwei, drei Leute, die müssen sich irgendwie ein, zwei Tage Zeit nehmen, um irgendwie durch Deutschland zu fahren und das Zeug aufzusammeln. Und dann überlegt man sich im Vorfeld schon, wie wahrscheinlich ist es, dass wir das Ding überhaupt jemals betreiben, werden oder betreiben können? Haben wir dafür Ersatzteile oder wie wahrscheinlich kommt man an Ersatzteile ran? Weil wenn ich jetzt irgendwie ein tolles System habe, das betreiben will und aber schon weiß, ich werde dafür nie Ersatzteile kriegen, dann überlegt man sich jetzt so, will man es sich trotzdem herholen, weil es irgendwie schön ist, weil es wichtig ist? C90 ist zum Beispiel so ein Fall, diese mit dem viel Stromdingens, die ich da hatte. Auch die werden wir wahrscheinlich nie wirklich betreiben. Das ist allein schon deswegen, die braucht 200 Kilowatt Anschlussleistung und die muss doch irgendwo rauskühlen. Also das ist nicht bloß der Strom vorne, du musst ja auch die Wärme wieder hinten wegkriegen. Und 200 Kilowatt Wärme wegkriegen, das ist echt eine ganze Menge. Das macht man nicht mal so eben. Und das dann alles so einstellen, wo man sagt, so wahrscheinlich wird das Ding nie wirklich online gehen. Ist nicht so schlimm, weil bei vielen von diesen Dingen gibt es irgendein... ein kleineres, ein neueres, ein einfacheres System, das dann zum Beispiel rückwärtskompatibel ist oder das die gleiche Architektur hat, die gleichen Architekturprinzipien. Das heißt, den Fortschritt in der Geschichte, den kann man trotzdem demonstrieren, ohne dieses eine spezielle System am Laufen zu haben. Und das ist dann eben der Kompromiss, den man halt auch bei so einem Museumsbetrieb machen muss. Und man sagt so, alles geht nicht. Du hast nicht für alles Wissen, du hast nicht für alles Zeit, nicht für alles das Material und auch das Geld nicht. Und da muss man irgendwie schauen, wo macht man die Abstriche und die Kompromisse.
Das muss ja alles bezahlt werden. Da gibt es ja sicherlich, also wird das nicht aus der eigenen Tasche, sicherlich auch, das eine oder andere mag, aber da muss es ja dann immer Sponsoren geben. Ist das nur die Bundeswehr oder gibt es da noch andere?
Diese Strom- und Mietkosten, vorher, die ich sagte, von den 20.000 Euro im Jahr, die sind aus privater Tasche bezahlt worden, tatsächlich. Das Konstrukt ist, es gibt einen Verein, die Gesellschaft für historische Rechenanlagen e.V. Der Verein ist gemeinnützig. Wir sind alle Vereinsmitglieder. Und ja, da kommen wir dann, wir haben ja Stream und Aufzeichnung, da kann man dann ein bisschen Steuersparmodelle machen. Okay. Naja, am Ende ist es ganz einfach. Der Verein ist gemeinnützig, du hast natürlich deinen Mitgliedsbeitrag und wenn du irgendwie was Teures bezahlst, dann bezahlt es der Verein aus der Vereinskasse und du, weil du ja als Person quasi der Nutznießer bist, weil es ja irgendwie deine Sammlung ist oder dein Zeug, du spendest dann den Betrag an den Verein. Und dann kannst du das zumindest von der Steuer absetzen. Als Spende, weil wir sind ja gemeinnützig. Ist aber auch nur sinnvoll, wenn du entsprechend große Mengen kriegst, weil du hast natürlich auch so hier Freigrenzen, solche Sachen als Privatperson. Also irgendwie 200 Euro abzusetzen, damit kommst du nicht weit. Das muss dann schon, müssen schon größere Beträge sein. Aber das ist so wie die Idee dahinter. Machen etliche andere auch mit solchen Sachen, das ist so ganz gang und gäbe. Ja. Und wie gesagt, früher war das tatsächlich alles privat finanziert im Wesentlichen. Also die, auch bevor es den Verein gab, diese ganzen Transporte. Wir haben noch ein großes Außenlager in der Oberpfalz, das ist so eine Familienverquickung, weil da einfach halt irgendwie in so einer alten Scheune viel Fläche da ist, die, oder da war, jetzt ist sie voll, die Fläche, und da zahlen wir eben nichts dafür, das können wir einfach nutzen. Was wir dort ein bisschen bezahlen, das ist halt im Winter ein bisschen ein Heizlüfter, dass das nicht so ganz der Witterung aus, dass es schlecht isoliert ist, also es ist immerhin trocken, es regnet nicht rein, so solche Sachen. Aber das ist auf Dauer sicherlich auch nichts. Also eigentlich braucht man halt irgendwie vernünftiges, gemauertes Gebäude, am besten noch klimatisiert, dass du eben auch die Luftfeuchtigkeit unter Kontrolle hast. So Zeug rostet ja auch, da ist ein Haufen Metall drin, das korrodiert irgendwie. Am besten irgendwie lichtdicht, weil ja auch ein Haufen Plastik dabei ist, dass das dann irgendwie mit UV-Licht natürlich entsprechend austrocknet und zerbröselt. Wir haben Schwierigkeiten mit so altem Schaumstoff, der natürlich auch so Schallschutzhauben, die machst du auf und dann fällt dir irgendwie der Schaumstoffstaub entgegen. Das sind normale Alterserscheinungen. Das hat natürlich auch so ein Großrechner, den man irgendwie in den 60ern gebaut hat, kein Mensch denkt, dass der irgendwie noch 60 Jahre später oder 70 Jahre später irgendwo in Betrieb ist. Ja, das war halt irgendwie 10 oder 15 Jahre vielleicht noch. Und heute, wenn du einen Rechner kaufst, der ist irgendwie auf 5 Jahre aus, vielleicht auf 6 Jahre und anders ist er gar nicht gebaut vom Baulichen her. Das sind natürlich so diese Crays und so weiter schon noch andere, auch von der Wertigkeit her, wie sie verbaut sind und wie sie gebaut sind, und noch was anderes.
Aus der Schweiz, die ihr da geholt habt, da hat man gesagt, dass die eigentlich so Echtzeit war. War die denn da gleich an der Backbone dran, am Finanzplatz? Und oder warum haben die...
Die war zumindest nicht weit weg davon, muss sie gewesen sein, weil es ging tatsächlich irgendwie so im Mikrosekundenbereich. Jetzt, du hast ja noch auch das Human Brain dazwischen, da muss ich irgendwie so das Knöpfchen drücken, also du hast ja auch noch ein bisschen Verarbeitungskapazität und hinten dran war das wohl schon sehr nahe an irgendeinem so einem zentralen Börsenhandel dran, ja. Das war Fides müsste man jetzt wahrscheinlich googeln, ich weiß es selber nicht aus dem Kopf, das ist von irgendeiner Schweizer Bank so die Wertpapierableger, soweit ich weiß. Hm. Also das ist keine Bank, wo du als normaler Mensch dein Girokonto irgendwie am Laufen hast.
Das war weil das muss ja irgendwo eine Referenz haben, ne? Also wenn die sagen, ja, die sind da ziemlich schnell mit der Maschine gewesen.
Ja, die Referenz waren die Händler. Die sagen so irgendwie, das neue System ist jetzt langsam. Ich habe da, ich kriege den Response nicht. Ich konnte halt irgendwie, da geht es tatsächlich wohl um Mikrosekunden oder Millisekunden. Und das neue System, was die hatten, da ist wohl, das war viel Java und da ist die Verarbeitungszeit offenbar, keine Ahnung, lass es eine halbe Sekunde länger sein und wenn du das schnelle gewohnt bist in der täglichen Arbeit, dann merkt man das natürlich schon, wenn die Antwortzeit plötzlich doppelt so lang ist. Und die haben sich beschwert, also nicht die, die das System aufgebaut haben, sondern tatsächlich die User sozusagen, die meinten so, alles Neue ist aber irgendwie hässlich und langsam und überhaupt und sie hätten gerne das Alte wieder. Aber das war halt irgendwann, das kann man sich vorstellen, das ist irgendwann mal ein Albtraum, auch kostenmäßig das am Laufen zu halten. Also wirtschaftlich geht es sicherlich anders. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit.